Welt brennt, das hat Greta Thunberg zu einem Begriff gemacht, der für viele für die Klimakrise steht. Herzlich willkommen zu Impact, dem Podcast von Carni. Wir wollen heute über CO2 sprechen und ich habe mir Shumit Mitra dazu geholt. Shumit Mitra ist bei uns Partner und kümmert sich um SOP, wie wir das bei uns nennen, also Operations, alles, was das operative Geschäft angeht. Und auch gerne und mit viel Herzblut für das Thema Nachhaltigkeit. Und erstmal hallo Shumit.
Hallo Can, grüß dich.
Grüß dich, schön dich hier zu haben. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was vor ein paar Jahren mal aufgekommen ist, was viel in der Diskussion war, auch in der öffentlichen Diskussion war, damals noch unter dem Begriff Carbon Capture. Inzwischen hat sich diese Idee viel weiterentwickelt und wir reden jetzt heute über ein Konzept, das nennt sich Direct Air Capture. Shumit, was ist Direct Air Capture?
Ja, also genau, lass uns erstmal die Begrifflichkeiten klären. Direct Air Capture ist letztendlich die Idee, dass ich CO2 aus der Luft hole und damit etwas Nützliches mache. Also entweder es einlagere, damit es wegkommt, oder es in einem Produkt nutze, wo es dann permanent gebunden ist, oder es in einem, beispielsweise einem Sustainable Aviation Fuel, also einem synthetischen Kraftstoff, verbrenne und so in dieser Form den, natürlichen Kohlenstoffzyklus, den es auch in der Natur gibt, über die Pflanzen nachahme in einer gewissen Weise. Es grenzt sich ab gegenüber dem, Carbon Capture Thema, wo man sagt, ich habe jetzt eine fossile Quelle, wo eben CO2 emittiert wird. Und das fange ich jetzt ab. Es ist insofern also etwas anderes. Und es ist natürlich in dem Sinne auch ein Stück weit verrückter, weil in der Luft mit 400 ppm ungefähr CO2-Konzentration, das ist natürlich auch nicht ganz einfach.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe eine riesengroße Anlage, die stelle ich einfach in die Welt und die zieht dann die Luft an und filtert den Kohlenstoff raus. Oder wie läuft das?
Das ist die Vision, genau. Also riesengroße Anlagen haben wir leider noch nicht. Die Technologie ist im Begriff, hochskaliert zu werden. Es gibt eine Reihe von interessanten und vielversprechenden Ansätzen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ja, im Grunde genommen ist es so, ich habe einen Mechanismus, der erstmal Luft ansaugt, also typischerweise so eine Art Ventilatoren, und dann einen chemischen, in der Regel chemischen Prozess, der mir das CO2 aus der Luft rausfiltert, also festhält, sodass ich es dann weiter verwenden kann. Das ist im Wesentlichen die Idee, ganz vereinfacht gesagt, genau.
Okay, und also das hört sich aufwendig an. Und das war ja auch eine große Kritik beim Carbon Capture Modell, dass man gesagt hat, aber andere Dinge sind viel preiswerter als das zu tun. Ist das überhaupt bezahlbar? Ich weiß, dass ihr gerade eine Studie dazu gemacht habt. Also ihr habt die Frage gestellt, wie kann Direct Air Capturing tatsächlich verwendet werden und wie sieht es da mit der Bezahlbarkeit aus?
Ja, bevor wir zur Bezahlbarkeit kommen, vielleicht noch ein Statement vorweg. Wir haben gar keine andere Alternative. Also wenn man uns es anschaut, was das IPCC ist, das Intergovernmental Panel on Climate Change, veröffentlicht, wenn wir uns Roadmaps zu dem Thema angucken, dann ist es unbedingt notwendig, dass diese Technologie weiterentwickelt wird. Ja. Natürlich gibt es andere Wege, die vielleicht auch noch günstiger sind und die Kosten sind aktuell hoch. Aber wir sind aktuell, vielleicht mal um ein paar Größenordnungen zu nennen, wir sind aktuell so ungefähr bei Kosten von circa $600 die Tonne CO2. Das ist sehr, sehr viel. Wir sehen aber im Wesentlichen drei Punkte, die uns nach vorne hin die Kosten nach unten bringen werden. Das ist zum einen das ganze Thema Industrialisierung der Prozesse oder der Fertigung. Also heute ist es so, das sind Pilotanlagen, Demoanlagen, die gebaut worden sind. Auch, wie gesagt, die immer größer werden, aber die immer noch in einem Maßstab sind, wo es doch relativ überschaubar ist von der Größe. Und in dem Moment, wo ich diese Prozesse skaliere, also industrialisiere, kriege ich die Kosten runter. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Also klassisches Operations-Thema in dem Sinne. Ja, ich muss mir die Wertschöpfungskette angucken, den Prozess angucken, die Fertigung angucken, um die Kosten runterzukriegen. Das zweite Thema ist, wir sehen technologische Innovation. Es hat eine ganze Zeit lang, also wenn man mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückschaut, hat es vor allem so drei Firmen weltweit gegeben, also drei Startups, die sich das Ganze angeschaut haben, die jetzt in so die in dieser Industrialisierungs-Skalierungsphase reinkommen. Aber gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Vielzahl an Unternehmen, an Startups mit neuen innovativen Ideen in den Markt reindrängt, um eben dieses wirklich große Thema, dieses große Problem zu adressieren. Und der dritte Punkt ist, wir sehen auch auf der, ich sag mal, auf der Förderungsseite gute Entwicklungen. Beispiel USA, Inflation Reduction Act. Ja, der Name suggeriert etwas anderes, es ist aber letztendlich also wirklich ein großes Paket, um Climate Change Themen zu adressieren. Und da ist unter anderem, also neben Erneuerbaren und Wasserstoff und so weiter, ist unter anderem auch ein Paket dabei für das Thema Direct Air Capture, um diese Technologie zu fördern und auch Mechanismen bereitzustellen, diese Technologie weiter zu skalieren. Und das wird sicherlich auch in anderen Teilen der Welt zum gewissen Zeitpunkt noch weiter folgen.
Also die Bezahlbarkeit, klar. Ne? Also wenn ich es hochskaliere, dann ist es irgendwann bezahlbar. Ist da denn ein Geschäftsmodell dahinter? Das ist ja dann die Frage. Ne? Also es ist ja quasi nicht so, dass ich einen großen Konzern habe, wie das bei Carbon Capture zum Beispiel wäre. Energiekonzerne bezahlen eine Firma, um zu sagen, okay, ihr nehmt jetzt unser CO2 und spaltet das ab und wir machen damit was auch immer. Sondern es ist ja eine Standalone-Lösung quasi und die müssen daraus ein Produkt generieren oder Lösungen generieren, die für die dann Geld bringen. Gibt es da schon Ideen für?
Ja, da gibt es Ideen. Und vielleicht bevor ich da tiefer darauf eingehe, nochmal ganz kurz zu den Zahlen zurückzukommen. Mhm. Wir waren eben, ich hatte eben gesagt, wir waren bei 600 Euro, wo wir heute sind. Wir glauben, dass eben eine Reihe von, also diese ganzen Skalierungsthemen, also inklusive auch der Incentives und so weiter, dass wir in einen Range kommen können, wo es kompetitiv ist. Man spricht da in der Regel so von 100 bis 150 Euro die Tonne CO2. Das ist auch ungefähr so die Größenordnung, wo die Projektionen so beispielsweise für EU-ETS-Kompensationen und so weiter sind. Das heißt, in anderen Worten, das ist ungefähr mal so die Größenordnung. So, wenn wir jetzt dahin kommen, jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, was kann man letztendlich machen? Ich nehme mal ein Beispiel zurück, eine Industrie, die wirklich glaube ich gar nicht ohne dieses Thema Direct Air Capture auskommen wird. Und das gilt im Wesentlichen für viele Industrien, die, also in Englisch nennt man das hard to abate, also im Wesentlichen das grundsätzliche Problem haben, schwer zu dekarbonisiert zu werden. Das ist der Bereich Luftfahrt. Ja? Die Luftfahrt fliegt momentan komplett fossil, also oder größtenteils fossil. Und alternative Technologien wie Batterien oder Wasserstoffflugzeuge werden noch eine Weile brauchen. Ja, es gibt viele gute Ideen, aber große kommerzielle Flugzeuge wirklich zu dekarbonisieren, das wird nicht in den nächsten Jahren unbedingt kommen. Das heißt, die müssen auf Sustainable Aviation Fuels setzen. Das heißt, Kraftstoffe, die in einer nachhaltigen Weise produziert worden sind. Aber auch die kann ich auch nach aktuellen IATA-Vorgaben nur bis 50% in meinen Flugzeuge einsetzen. Das heißt, ich habe sowohl das Problem, dass ich diesen Kraftstoff erneuerbar herstellen muss, ja, das ist der eine Punkt, und der andere Punkt, ich muss auch meine Restemissionen in irgendeiner Form adressieren. Und für beides ist Direct Air Capture eine Schlüsseltechnologie, weil ich muss, wie gesagt, die Restemissionen muss ich irgendwie aus der Luft rausholen, ich muss irgendeine Form von Carbon Removal anwenden. Und man kann das leicht ausrechnen, wenn ich jetzt einen Wald pflanze, die Fläche, die ich dafür brauche, die reicht einfach nicht aus. Die Welt ist einfach zu klein dafür oder andersrum, unsere Emissionen zu hoch. Das heißt, da muss ich was tun. Und der andere Punkt ist, um einen erneuerbaren Treibstoff, also ein Sustainable Aviation Fuel zu produzieren, brauche ich ja auch Kohlenstoff. Und dann kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs gerade zurück. Ich muss also im Wesentlichen diese Zirkularität des Kohlenstoffs sicherstellen. Und ich habe gerade schon gesagt, es gibt nicht genug Fläche für biogene Quellen. Also bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Kohlenstoff aus der Luft zu holen.
Also es ist quasi, ich meine, der Grundgedanke von Nachhaltigkeit, was das Klima angeht, ist ja, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als in einem Menschenleben wieder aufgebaut werden können. Das heißt, wir beschleunigen diesen Prozess quasi. Also wir ahmen die Pflanzen nach, arbeiten dann mit einem Treibstoff, der quasi ein Biotreibstoff ist, aber chemisch beschleunigt.
Genau, also ich muss natürlich noch dazu sagen, also ich muss natürlich sicherstellen, dass bei der Herstellung des Treibstoffs, dass ich da auf erneuerbare Energien zurückgreife, also weil sonst ist es, habe ich zwar den zirkulären Kohlenstoff, aber dann am Ende doch keinen nachhaltigen Treibstoff. Aber ja, wenn das entlang der Kette sichergestellt wird, dann habe ich einen nachhaltigen Kreislauf für den Kohlenstoff, der ist geschlossen und ich bin in der Lage, nachhaltig zu fliegen in dem Beispiel.
Und jetzt ist Fliegen eine Sache. Für welche Branchen wäre das noch relevant? Also ich sehe, es gibt Prozessemissionen, die nicht weggehen werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Welche Branchen würdest du da sehen?
Ja, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Branchen, die auch eben dieses Problem haben. Ein Punkt ist natürlich auch die chemische Industrie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beispielsweise die Methanolsynthese angucke, ja, das ist sicherlich nochmal ein Einsatzpunkt. Aber auch da muss man vielleicht noch eine Sache vorweg sagen. Direct Air Capture wird da auch nicht die alleinige Lösung sein. Ja. Es ist viel, viel einfacher und wir sollten es unbedingt machen, dass wir beispielsweise Plastik recyceln. Ja. Also wenn ich den Kohlenstoff aus dem Plastikmolekül rauszuholen, ist deutlich einfacher, als ihn aus der Luft rauszufiltern. Ja. Also energetisch. Also das heißt, nur um das noch zu sagen, Direct Air Capture wird immer auch wird ein Teil der Lösung sein. Das ist jetzt nicht das Silver Bullet, was wir hier alleine gefunden haben. Also die ganzen anderen Ansätze wie, also grundsätzlich Reduce, Reuse, Recycle, bitte weitermachen. Direct Air Capture wird es nicht alleine lösen.
Genau, in der perfekten Welt hätten wir die Erneuerbaren, das heißt für die Kraftwerke wäre das gar nicht mehr relevant, aber dann in der chemischen Industrie, also das, was am Ende gar nicht mehr zu verhindern ist an Emissionen, kommt dann da rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast jetzt gesagt, wir sind in einer Phase, wo man das hochskaliert und andere Dinge, andere Alternativen brauchen zu lange. Wie lange brauchen wir denn, um das so zu skalieren, dass es dann tatsächlich marktfähig ist? Also wie sieht der Zeitstrahl deines Erachtens aus?
Ja, also wenn wir auf den Zeitstrahl schauen, wir haben uns in der Studie mal angeschaut, wie die Lage in 2030 plus aussehen wird. Also das ist nicht eine Technologie, die die nächsten 3-4 Jahre schon da sein wird. Aber bis 2030 glauben wir, dass wir in die Größenordnung kommen, wenn wir auch eben diese regulatorischen Incentives dann haben, dass es wettbewerbsfähig werden kann. Bis zur Mitte der nächsten Dekade oder im Laufe der nächsten Dekade werden wir auch ohne Subsidies voraussichtlich in den Range kommen, den wir brauchen. Und wenn wir dann vielleicht nochmal auf diese Kostenreduktionsmechanismen nochmal ein kleines Moment anschauen, also wie gesagt, das, was ja so in unserem Herz oder in unserem Herzblut drin ist, das Operations, die Operations-Sichtweise, dann ist es wirklich eine Reihe von Hebeln, die man da sehr effektiv ziehen kann. Also heute werden diese ganzen Anlagen wirklich handgefertigt. Ja? Die werden teilweise in Hochlohnländern handgefertigt. Wenn ich jetzt mir anschaue, wie ich diesen Prozess weiter industrialisieren kann, also Automatisierung, und dann auch die Wertschöpfungskette, was ist Make versus Buy, was mache ich selber, was kaufe ich zu, wo setze ich meine technologische Kompetenz ein, wie kann ich den Prozess weiter modularisieren, die Fertigung auch weiter modularisieren. Das sind klassische Themen, die als Teil einer Industrialisierungsstrategie dann dazu führen, dass Kosten runterkommen. Ja? Und auch im Bereich, ich sag mal, der zweite Punkt ist, dieser Prozess ist natürlich energieintensiv. Also man braucht da schon ein bisschen Energie, um den zu betreiben. Da kann man sich auch nochmal überlegen, wo stelle ich die Anlagen denn letztendlich hin? Wir hatten ja im letzten Jahr uns zum Thema grünen Wasserstoff unterhalten, Can. Ich erinnere mich, das war ein sehr spannendes Gespräch. Und da war ja eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass eine Produktion eines energieintensiven Stoffes natürlich eher in ein Land oder in einen Bereich gebracht werden sollte, wo eben die erneuerbaren Energien sehr kompetitiv sind. Also wo es guten Wind- und Sonnenstrom gibt oder Geothermie, ja, oder Wasserkraft, die ich dann eben letztendlich einsetzen kann, um auch kompetitiv zu produzieren. Und das ist natürlich, also aus einer, ich sag mal, Gesamtwertschöpfungskettenperspektive auch nochmal total spannend zu sehen, wie dann eben diese Wertschöpfungsketten sich aufstellen werden, auch in Zusammenarbeit, nenne ich das mal, mit einer Wasserstoffwertschöpfungskette, weil, um auf das Beispiel Sustainable Aviation Fuel zurückzukommen, du brauchst natürlich trotzdem noch den Wasserstoff, den ich dann mit dem erneuerbaren Kohlenstoff aus der Direct Air Capture Anlage zusammenbringe, um dann das Fuel herzustellen. Ne? Das heißt, also in anderen Worten, diese Wertschöpfungsketten werden fundamental neu gedacht und daraus entstehen dann eben auch die Opportunitäten für einen Cost-Down.
Jetzt ist das natürlich, ne, also wenn wir zum Beispiel über ein europäisches Modell sprechen, ne, oder ein europäisches Fördermodell, du hast eben gesagt, man braucht politische Incentives. Das wird sicherlich auch über einen CO2-Preis und so weiter dann auch incentiviert. Dann macht es aber doch wiederum Sinn, diese Anlagen auch stark in Europa stehen zu haben und eine europäisches Gesamtmodell zu bauen. Wo stehen denn jetzt schon Anlagen und wo in Europa machen die Sinn? Also jetzt mal neben der Frage nach günstigen Erneuerbaren.
Also was wir heute sehen ist, wir haben natürlich eine Reihe von Pilotanlagen, die stehen in der Regel da, wo die Firmen gegründet worden sind. Also nehmen wir mal Climeworks als Beispiel, ist Ausgründung ETH Zürich, die haben natürlich in der Schweiz Anlagen. So. Aber was wir zum Beispiel auch sehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, die haben in Island eine sehr interessante Anlage gebaut mit mehreren Vorteilen. Also einmal habe ich da die Geothermie, die halt eine so gesehen günstige Wärmequelle darstellt. Letztendlich brauche ich also bei dem genannten Prozess halt vor allem eben Wärme. Und einerseits und andererseits auch die Voraussetzungen bietet, um den Kohlenstoff, der aus der Luft rausgeholt worden ist, auch wieder einzulagern. Also die geologischen Gegebenheiten in Island sind so, dass eben eine Verpressung des CO2 in dem Boden auch durchaus gut funktioniert. So, das ist also diese Art von, ich sag mal, Charakteristika wird sicherlich die Standortsuche beeinflussen. Wenn man jetzt natürlich aus dem Thema erneuerbare Energien schaut und auch vor dem Hintergrund, na gut, was kann man da noch als weitergehende Wertschöpfungskette anschließen, wenn ich jetzt nicht sozusagen die Einlagerungsroute wähle, sondern eben ein Produkt herstelle oder einen synthetischen Treibstoff oder was auch immer, dann sind natürlich so Länder wie, also der, ich sag mal, der Süden Europas, also Spanien, Portugal und so weiter, wären möglicherweise interessante Standorte für solche Anlagen, vorausgesetzt, dass eben dort insbesondere ja auch dann die Energie, die dafür notwendig ist, zur Verfügung steht.
Super. Jetzt machen wir zum Schluss mal nochmal ein Denkspiel. Wünsch dir was. Wenn du jetzt überlegen müsstest, was wäre die ideale Voraussetzung, die die Politik schaffen könnte, damit diese Idee, diese Vision Wirklichkeit wird, skalierbar wird und günstig wird. Was braucht ihr?
Also wir brauchen letztendlich Incentives, um Investitionen in diesen Bereich abzusichern, um sicherzustellen, dass wir einen kompetitiven Preis letztendlich am Markt anbieten können. Ich finde an der Stelle den Inflation Reduction Act in den USA sehr interessant. Dort ist es so, dass ich ein Incentives bekomme für jede Tonne CO2, die ich sozusagen aus der Luft hole. Das sind $130 die Tonne CO2, die ich einfach als Credit angerechnet bekomme. Also unmittelbare Incentivierung, das zu tun. Gleiches gilt für, wenn ich es eben, also insbesondere auch, wenn ich es weiter einlagere. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Fördergrenze in den USA jetzt nicht, also auf nur so, ich sag mal, die großen Produzenten beschränkt ist, sondern dass schon ab einem doch ganz interessanten Maßstab, das sind ungefähr also bei 1 KT, also 1000 Tonnen im Jahr Produktion, ich schon in der Lage bin, auf diese Fördermechanismen zuzugreifen. In anderen Worten, über diesen Mechanismus wird sichergestellt, dass eine breite Anzahl an technologischen Lösungen, die vielleicht auch noch gar nicht so weit sind, aber jetzt gerade im Begriff sind zu skalieren, eine Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. Und ich denke, das ist, was wichtig ist. Wir müssen wirklich in der Breite die Technologie fördern, die Startups fördern, die sich dort jetzt damit beschäftigen. Und andererseits auch die, ich sag mal, die Corporate Investors dazu bringen, ebenfalls sich dort zu beteiligen. Also in anderen Worten, dass es einen klaren Incentive dafür gibt, zirkulären Kohlenstoff einzusetzen. Das ist heute noch nicht der Fall. Also noch nicht, oder beziehungsweise man kann es noch deutlich ausbauen. Wenn ich beispielsweise ein Sustainable Aviation Fuel produziere, das completely circular ist, dann muss ich in der Lage sein, dafür eben einen Benefit zu bekommen. Und das sind die Elemente, die wir nach vorne hin brauchen.
Also, ihr habt es gehört, liebe Europäische Kommission, wir brauchen noch ein bisschen mehr Anreiz, Kohlenstoff zu sparen beziehungsweise in einen Kreislauf zu bringen. Darüber haben wir heute gesprochen bei Impact, dem Podcast von Carney mit Shumit Mitra. Vielen Dank, Shumit. Du hast mir gezeigt, wie man die Natur nachahmen kann und einen Kohlenstoffzyklus aufbauen kann, der viel einsparen kann, ein Instrument ist, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und ich danke dir für dieses Gespräch. Und da draußen nicht vergessen, abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann. Tschüss.